und hat dabei gelingen. Gott lässt ihm noch gelingen. Und dann ist klar, wenn sich jetzt kein anderer Gott meldet, dann ist der tatsächlich der Gott und der Christus. Das ist der kräftige Irrtum, den Gott denen serviert, die Jesus Christus ablehnen. Also ganz Gewaltiges ist das für uns. Und nur schnell, ja, nein, ich darf nicht zu viel mich da bewegen. Der Hermes und der Zeus da, Paulus und Barnabas, das war bei den Griechen gewaltig und keine unrealen Dinge. Nein, ich darf hier nicht stehen bleiben. Philippo in Philippi. Paulus geht in die Synagogen zuerst wieder noch. Und dann hört er an einem Flusse neben Philippi, also halt Pferdeliebhaber und dann sofort zurück zu Philippi. Nach Philippi. Weshalb kam ich da auf das gewaltige Gelingen von Satan im Antichristen, in der ganzen Schöpfung? Weil er nun den Angriff befiehlt, dass alle seine Heere im ganzen Weltall jetzt gegen den erhöhten Christus zu kämpfen beginnen, dann sagt die Schrift was. Im Buch der Offenbarung. Dann schaute ich ein weißes Pferd, ein zweites, und der darauf saß, treu und wahrhaftig. Wer ist das? Christus. Auf einem weißen Pferd. Und hinter ihm Heerscharen, auch auf weißen Pferden. Und in dieser Stellung, er selber auf weißem Pferd und seine Leute, Mitkämpfer, alle auf weißen Pferden, überwältigen den Satan in einem Augenblick mit der ganzen Welt und die satanische Macht klappt zusammen. Also darf man, ich freue mich schon auf das weiße Pferd. Ich hab's jetzt schon lieb. Wisst ihr, wie das heißt? Das sind die Kräfte des Heiligen Geistes. Und Pferd ist immer das Symbol für Krieg. Das Pferd wird gerüstet zum Krieg. Und alle Rüstungsmagnaten auf der Erde erklären, wir rüsten für den Frieden. Wer hat jetzt recht, die Schrift oder die Rüstenden? Das Pferd wird gerüstet zum Krieg, aber alle seine Entscheidung kommt vom Herrn. Also können Sie darauf losrüsten, wie Sie wollen. Die Entscheidung kommt vom Herrn. Aha. Also deshalb der Herr auf weißem Pferde. Warum? Weil er jetzt den letzten Krieg führt. Die entscheidende Schlacht gegen die Mächte Satans und der Finsternis. Und wer sind dann die, die ihm auf weißen Pferden folgen? Ich habe ja gesagt, ich freue mich schon auf meinen Schimmel. Naja. So viele es der Verheißungen gibt, sind sie alle in Christo Ja und Amen, aber ausgeführt durch uns. Erst wenn der Leib Christi vollendet ist, kann der Satan total geschlagen werden und ohne unsere Vollendung und vollkommen göttlich wohlgefällige Kampfführung auf unseren weißen Pferden. Wäre auch Michael mit seinen Engeln unfähig, Satan mit seinen Engeln zu besiegen, ohne den Herrn selbst auf weißem Pferd und uns. Also, Philipper, Brief an die Philipper. Wunderbarer Brief. Denen schreibt er auch, stehe in keiner aller Versammlungen in einem so herzlichen Verhältnis wie mit euch, den Pferdeliebhabern. Oh, unsere Bibel, unsere Bibel. Aber ich gucke jetzt auf die Uhr. Ja, die erste Nachtwache ist eben vorbei, 9 Uhr. Und ich schließe für heute Abend, ich wollte ja natürlich weiterkommen, mit Philippi. Da hört er das an einem Fluss neben Philippi. Jüdische Frauen und solche, die sich ihnen angeschlossen haben, zusammenkommen zum Gebet. Paulus geht dahin und verkündigt denen das Evangelium. Und jetzt kommt das Wort. Und unter den Frauen war eine Purpurkrämerin namens Lydia. Und jetzt, was steht von der? Der tat der Herr das Herz auf. Dann habe ich gedacht, wie ich das lese, oh, lieber Herr, das möchte ich auch einmal erleben, dass du mir das Herz auftust. Und dann habe ich nur wieder weitergelesen und dann war ich, denken wir, viel zu kompliziert. Da tat der Herr der Lydia das Herz auf, so dass sie auf das von Paulus geredete Wort Acht gab. Auf das vom Paulus geredete Wort der Gnade und Barmherzigkeit ohne Gesetz und ohne Werke. Da muss einem schon der Herr das Herz besonders auftun. Wunderbar. So einfache Worte, die Lydia. Und dann war halt da in Ephesus noch etwas. Paulus seinen Weg ging, schreit ein Weib immer hinterher, die hatte einen Pythonsgeist. Python, das ist die große Riesenschlange, die unheimliche. Ja. Und was schreit die hinter den Aposteln her? Ja, Anwohner, das sind die Menschen, die euch den Weg des Lebens zu Gott verkündigen. Ist das falsch? Nein, ist voll wunderbar in Ordnung. Ja, ein anderer als Paulus, der hätte die dankbar weiterreden lassen. Paulus kehrt sich schon etwa am vierten Tag um, sagt dem Pythonsgeist, fahr raus aus ihr, und sofort ist er weg. Die Frau redet schon in dem Stich. Aber was kommt jetzt? Die Frau wurde natürlich von all den reichen Ephesern, Philippern benutzt, um schweres Geld zu machen. Die hat dann denen die Wahrheit, Wahrsagerin, gesagt und so weiter. Was geschieht? Die Herren merken das, sagen, oh, unser Geschäft geht kaputt. Also dieser Paulus muss weg und bringen es fertig, dass der ins Gefängnis, ohne Gericht ins Gefängnis, abgeführt wird, Paulus und Silas. Dann wissen wir ja, um Mitternacht singen die beiden, Handy und Füße noch im Pflock drin, so. Loben, beten, singen, preisen des Herrn, und dann heißt es, und die Gefangenen, die übrigen, hörten ihnen zu, und um Mitternacht Erdbeben, alles zerrissen, die Fesseln und die Fußblöcke und alles, und die Türen springen auf, alle Gefangenen sind frei, Paulus und Silas stehen auf, und schon kommt der Kerkermeister gesprungen, und meint, sie seien alle schon weg. Da sagt Paulus, beruhige dich, wir sind alle da. Ja. Und der ist so überrascht und so erschüttert und sagt, liebe Herren, was soll ich tun, dass ich selig werde? Ne? Glaube an den Herrn Jesus, du, und so wirst du und deine ganze Sippschaft gerettet. So. Und der nimmt sie in seine Wohnung hinauf, wäscht ihnen die Wunden sauber, gibt ihnen Speise und Nachtquartier. Am anderen Morgen kommt Befehl von der Behörde, die sie da ein, haben sperren lassen. Die haben gemerkt, das Erdbeben ist nicht von ungefähr. Wir sollen diese Gefangenen sofort freilassen. Ne? Und dann meldet der Kerkermeister, die sind schon lang frei und so und so. Und dann geben die Bericht, ja, die sollen sofort die Stadt verlassen. Ne? Das war denn jetzt höchst peinlich natürlich der Regierung. Als sie hörten, der Paulus und seine Mitarbeiter seien ein Römer, dass Römer überhaupt auch schon ohne anzuhören da ins Gefängnis gesetzt worden sind, dann sagt Paulus, lässt denen sagen, wenn ihr schon Römer, ohne sie anzuhören, ihn schlagen lässt, mit Ruten und dann ins Gefängnis werfen, wir verlassen die Stadt nur, wenn ihr selber euch bemüht, zu uns kommt und uns ehrenamtlich zur Stadt hinausführt. Ist das auch schön? So. Also, unser Gott und unser Gotteswort für heute Abend. Philippi, Pferdeliebhaber, vergesst das ja nicht.
Und ja, am Anfang das Lied aufgeschlagen, 775. Es kommen wir in diesem Lied zum Vers 4.
Und dann gilt ja jetzt, Kindlein, es ist die letzte Stunde dieser Konferenz. Auch im großen Weltgeschehen. Dann hören wir wieder einen Gesang und wir kennen doch alle das wunderbare Erlebnis des Apostels Paulus, welches Gott der Versammlung in Troas noch geschenkt hat, auf seiner letzten Reise zurück nach Jerusalem. Am ersten Tag, Kapitel 20, Vers 7, der Woche aber, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, indem er am folgenden Tage abreisen wollte. Also Paulus hat sie nicht angepredigt, sondern sich mit ihnen unterredet. Und er verzog das Wort bis Mitternacht. Vielleicht sind wir auch einmal froh, wenn wir wissen würden, morgen ist unsere Abreise nach oben. Bestimmt. Und er verzog das Wort bis Mitternacht. Einfaches Wort, große Prophetie drin. Ums Jahr 2000 haben wir gelernt, heißt die Gottesstunde Mitternacht. Das Wort der Verkündigung durch den Apostel Paulus geht bis ums Jahr 2000 um. Nicht ganz genau. Es waren aber viele Fackeln in dem Obersaal, wo wir versammelt waren. Wo sind denn wir zu Hause? Und dann kommt er noch raus, es war die dritte Etage, also genau im dritten Himmel waren die schon. Ich hoffe, wir auch. also viel Licht. Ein gewisser Jüngling aber, also es war aber relativ viele Fackeln in dem Obersaal, wo wir versammelt waren. Ein gewisser Jüngling aber, namens Eutychus, saß im Fenster und wurde von einem tiefen Schlaf überwältigt, während Paulus noch weiter redete. Und von dem Schlaf überwältigt, fiel er, jetzt kommt's aus, von der dritten Etage hinunter und wurde tot aufgehoben. Also dritte Etage. Was das bedeutet? Der eine, darf ich sagen, wunderbar wenigstens, dieser Jüngling ist erst um Mitternacht eingeschlafen. Es kommt aus, dass die im dritten Stock versammelt waren, im dritten Himmel heißt das. Und was diesen Jüngling betrifft, der darunter fällt, auch nur, weshalb hat Gott das genehmigt, wurde hoffnungslos tot aufgehoben. Jetzt natürlich ist die ganze Versammlung, kommt da durcheinander. Und Paulus sagt, macht bitte keinen Lärm. So. Geht selber hinunter, hebt ihn auf, der Jüngling lebt. Und bringt ihn lebend auf. Was hat das bewirkt bei der Versammlung? Vielleicht wären auch bald etliche andere noch eingeschlafen. Aber dieses Erlebnis hat die ganze Versammlung wieder quicklebendig gemacht. So arbeitet unser Gott. Und stellte ihn lebend dar. Und als er hinaufgestiegen war und das Brot gebrochen und gegessen und lange bis zum Anbruch des Morgens Tages geredet hatte, reiste er, geredet hatte, reiste er also ab. Und sie alle wurden nicht wenig getröstet über das, was sie erlebt haben. Und was geschieht jetzt? Einige seiner Mitarbeiter waren da. Denen sagte er, es fährt jetzt dann gerade ein Schiff weg um die Halbinsel da herum. Ich gebe euch hier das Fährgeld, denn ich will vom Troas nicht mit euch mit dem Schiff so herumfahren um die Halbinsel, sondern ich will allein zu Fuß gehen. Und in der nächsten Stadt so und so treffen wir uns wieder. Wir haben euch das Evangelium verkündet, nicht nur mit Furcht und Zittern, sondern in Erweisung der Kraft und des Geistes. Woher hat der die Kraft gehabt, der schon einmal gesteinigt wurde und schon einmal selber als tot liegen gelassen wurde? Das wunderbare Geschehen Troas. Und jetzt kommen sie auf ihrer Rückfahrt Richtung Jerusalem wieder bei Ephesus vorbei. Und was lesen wir da? Vers 16. Milet ist der Hafen von Ephesus, während Ephesus etwas zurückliegt. Paulus hatte sich entschlossen, an Ephesus vorbeizufahren, damit es ihm nicht geschehe, in Asien Zeit zu versäumen. Jetzt verstehen wir, was wir bis jetzt gelernt haben. Er hat gewusst, das wäre versäumte Zeit. Die haben sich ja alle schon wieder unter Gesetz gestellt, nach Jerusalem eingestellt und sich alle von mir schon abgewandt. Aber im Hafen von Ephesus, Milet, sendet er Boten nach Ephesus und bittet die Ältesten von Ephesus nochmal zu kommen. Warum? Er wusste, wir sehen uns nie wieder. Was er nun mit diesen Ältesten gesprochen hat, Vers 26, deshalb bezeuge ich euch an dem heutigen Tage, dass ich rein bin von dem Blute aller. Denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Auf der Langensteinbacher Höhe hatte ich einmal die Weisung bekommen, das Thema zu bezeugen, der ganze Ratschluss Gottes. Und sowohl der liebe, verehrte Hausvater, Bruder Mössinger, und Brüder aus Berlin, die erwarteten von mir, dass ich jetzt diesen ganzen Ratschluss ins Licht des gesamten Bibelzeugnisses stelle, in der Meinung, es gäbe nichts Größeres als den Ratschluss Gottes. Und dann begann ich ungefähr so, liebe Geschwister, Paulus konnte den Ältesten von Ephesus nur den ganzen Ratschluss verkündigen, nicht den Vorsatz Gottes. Dann waren die erschrocken, haben sich aber bald erholt von ihrem Schreck, denn die wussten das auch schon. Ne? Aber haben den Unterschied nicht gesehen. Im Ratschluss Gottes sind ja da 95% nur böse Dinge. Alles Dinge, bis und mit Weltkriegen und weiß was alles geschieht. Bis und mit, oder fängt an mit dem Untergang einer ersten Schöpfung, mit einer globalen Flut in den Tagen Noahs und so weiter. Alles Bestandteile des Ratschlusses Gottes samt dem Ersten und Zweiten Weltkrieg und wenn es einen Dritten Weltkrieg gibt und alles, was jetzt dann kommt, auch noch. Ja, dann das war auch klar dann auf einmal. Dann fällt ein Sperling vom Dach ohne Genehmigung Gottes als Beispiel Bestandteil des Ratschlusses Gottes. Und dann konnte ich natürlich nicht über den Hacken hüben. Vorsatz Gottes, den hat er gefasst bei sich selbst. Da sind seine Herzensgedanken drin. Also, ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Dann fährt er weiter. Habt nun Acht erstens auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher die ganze Herde, in welcher er sich oder welche er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen. Also Gott hat den Preis bezahlt durch das Blut Jesu Christi. Dem Satan gegenüber, wie wir gelernt haben, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod. und den heiligen Engeln gegenüber, jede Forderung des Gesetzes bezahlt und alle Flüche des Gesetzes, die die Geschöpfe betroffen haben, hat er auf sich genommen und an sich entladen lassen. Also, frei von der Satanie, frei vom Gesetz. Denn ich weiß, dass nach meinem Abschied verderbliche Wölfe zu euch hereinkommen werden. Was haben wir uns unter verderblichen Wölfen zu denken, vorzustellen? Der Sprecher selber war ja ein reißender Wolf. Ne? Genauso, die kommen von Jerusalem mit dem Gesetz, ihr müsst euch beschneiden lassen und so weiter und so weiter. Das sind verderbliche Wölfe in den Augen des Heiligen Geistes. Nicht solche, die dann, weil sie gläubig sind, überhaupt die plagen und quälen und umbringen. Nicht nur das. Und werden der Herr denn nicht schonen? Und jetzt? Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen, hinter sich her. Ist es heute viel besser? Auf dem Erdenrund noch schlimmer?
Wenn ein anderer kommt, wählen sie ihn.
Ja, genau. Ja. Ja. Hinter sich her. Darum wachet Nacht und Tag, habe ich 3 Jahre lang nicht aufgehört, jeden mit Tränen zu ermahnen. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, welches vermag, aufzuerbauen und so weiter und so weiter. Nimmt nun Abschied, ergreifend, weil er nun mitteilte, ihr werdet mein Angesicht nicht mehr sehen. Ein Prophet steht auf in der nächsten Station, nimmt den Gürtel des Paulus und sagt, der Mann, dem dieser Gürtel gehört, wird in Jerusalem schwer leiden müssen. Und dann sagen die Jünger, ja, dann bleib du lieber, geh gar nicht nach Jerusalem. Und die Antwort des Paulus, der Geist sagt mir Stunde um Stunde, dass ich in Jerusalem meine letzte Leidensstufe durchzumachen habe. Und richtig, er kommt nach Jerusalem. Und des folgenden Tages aber ging Paulus mit uns zu Jakobus. Und alle Ältesten kamen dahin. Und als er sie begrüßt hatte, erzählte er eines nach dem anderen, was Gott unter den Nationen durch seinen Dienst getan hatte. Sie aber, als sie es gehört hatten, verherrlichten Gott und sprachen zu ihm: Du siehst, Bruder, wie viele Myriaden der Juden es gibt, welche glauben, und alle sind Eiferer für das Gesetz. Das war die Antwort in Jerusalem. Also für den Paulus ein Faustschlag ins Gesicht. Die haben sich, wenn ich sie so fragen kann, dass die Nationen da geglaubt haben, aber keine Ahnung gehabt, um was es da ging. was für wunderbare Gnade ihnen gegeben war. Kapitel 20. Sie machen ihm den Vorschlag. Sie haben von dir gehört, dass du unter den Nationen wieder das Gesetz und Mose redest. Und da gab es einen Aufruhr. Und der hat so überhand genommen, dass die römischen Soldaten, die zum Glück da waren, ihn dann in Schutz nahmen. Haben ihm den Vorschlag gemacht, da sind einige, die haben gerade ein Versprechen Gott gegenüber gemacht. Und mach das mit nach dem Gesetz und bezahle noch die Kosten für sie, alles, was damit zusammenhängt. Und dann sehen alle, dass nichts daran ist, dass du wieder das Gesetz und Mose sprichst. Hat alles nichts genützt. Da sahen sie dann noch den Mitarbeiter, ich glaube den Titus, in Jerusalem und schrien, haben gemeint, der sei auch in den Vorhof gekommen, haben den Vorhof verunreinigt und dann ging es los, sodass die römischen Soldaten ihn auf den Schultern ins römische Lager tragen mussten. Als er aber an die Stufen kam, geschah es, dass er wegen der Gewalt des Volkes von den Kriegsknechten getragen wurde. Denn die Menge des Volkes folgte und schrie: Hinweg mit ihm! Und als Paulus eben in das Lager hineingebracht werden sollte, spricht er zu dem Obersten: Ist es mir erlaubt, dir etwas zu sagen? Dann sagt der Herr: Verstehst du Griechisch? Und dann merkte er, dass er der Paulus ein Römer sei. Dann hat er erst recht in Schutz genommen und hat ihm gestattet, zu sprechen vor diese tobende Volksmenge, und da sie merkten, dass er unter Schutz des römischen Hauptmannes war, wurde es plötzlich ganz still. Vers 40, Mitte, eine große Stille war eingekehrt, weil er sie in hebräischer Mundart ansprach: Brüder und Väter, höret jetzt meine Verantwortung an euch. Als sie aber hörten, dass er in hebräischer Sprache redete, beobachteten sie noch umso größere Stille. Und er spricht: Ich bin ein jüdischer Mann, Stamm Benjamin. Das stimmt jetzt. Als die 10 Stämme weggeführt wurden, waren Juda da, Jerusalem, Herrscherstadt, Juda. Levi war da, der hatte ihren Tempeldienst. Und der kleine Stamm Benjamin, der war ganz geografisch angelehnt an Juda. Und deshalb alle drei Gruppen, Juden, Leviten, Benjaminiten, das war das Haus Juda. Also darf er sagen, ich bin ein Jude. Ist in Ordnung?
Hebräische Sprache zur Zeit des Paulus war in dieser Sprache noch üblich, sowohl in Latein wie Gebiet.
Ja. Jawohl. Also, nur kurz. Im letzten Jahrzehnt sind Bemühungen durchgeführt worden, das Neue Testament in Aramäisch zu übersetzen. In der Hoffnung, die Juden hätten eher die Freimütigkeit, da hineinzuschauen, als es ein griechisches.
Ich habe ein hebräisches Testament zu übersetzen.
Ein aramäisches?
Ja, also hebräisches, aramäisches.
Ja,
nein.
Ja, nein, ein neues. Das Neue haben sie, damit die Juden eher die Freimütigkeit haben, denn Aramäisch war die alte Sprache, da wo ihre Väter herkamen. Aber was steht am Kreuz? Hebraisti, Hebräisch, was? Jesus, der Judenkönig, nicht König der Juden. Hebräisch, Hellenisti, Griechisch, und Romaisti, und Lateinisch. Vom Aramäisch kam nichts. Also, aber hier weiter. Geboren zu Tarsus, in Silizien, aber auferzogen in dieser Stadt zu den Füßen Gamaliels. Das war ein wunderbarer Mann. Und verfolgte die Christen also bis zum Tode, erzählt das. Und jetzt kommt er dann an eine Stelle eines Erlebnisses, das erst jetzt in dieser Situation in Jerusalem offenbar wird und er jetzt im Schutz des römischen Militärs aussprechen kann, nämlich er erzählt seine Bekehrung in Damaskus, wo ihm gesagt wurde, Vers 16, Kapitel 22, und nun, was zögerst du, stehe auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen Jesus anrufst. Und jetzt, es geschah mir aber, als ich nach Jerusalem zurückgekehrt war und in dem Tempel betete, dass ich in Entzückung geriet und ihn sah, wer ist der ihn? Jesus. Ihn sah, der zu mir sprach, eile und geh schnell aus Jerusalem hinaus, denn sie werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Ist das ein scharfer Schnitt? Von wem vollzogen? Von Gott. Jetzt war es endgültig so, dass das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes nur dem Apostel Paulus anvertraut, mir übergeben für euch die Nationen, von den Zwölfen und von allen Zehntausenden christusgläubigen Juden abgelehnt wurde, wollten nichts davon wissen. Jesus, geh schnell aus Jerusalem hinaus, denn sie in Jerusalem werden dein Zeugnis, das ich dir übergeben habe, nicht annehmen. Was sagt Paulus? Und ich sprach. Als das Blut deines Zeugen Stephanus vergossen wurde, und da stand ich ja dabei und willigte ein und so weiter. Und er wollte sagen, na ja, ich möchte mich doch jetzt mit denen versöhnen oder weiter Kontakt suchen. Was sagt der Herr? Und er sprach zu mir: Geh hin, denn ich werde dich weit weg von Jerusalem zu den Nationen senden. Jetzt ist die Richtung ganz klar. Jerusalem, Rom. Apostelgeschichte. Schnitt um Schnitt, Schritt um Schritt. Die Trennung zwischen den Zwölfen vollzogen. Ja, liebe Geschwister, wo hören wir so etwas? Das ist halt direkt wieder göttlich sowas. Ja. Beachten wir noch in Kapitel 23 der Oberste fürchtete, Paulus möchte von ihnen zerrissen werden und befahl, dass das Kriegsvolk hinabgehe und ihn aus ihrer Mitte wegreiße und in das Lager führe. In der folgenden Nacht aber stand der Herr bei ihm und sprach, jetzt Achtung, sei gutes Mutes, denn wie du von mir in Jerusalem gezeugt hast, also früher, so musst du auch in Rom zeugen. Aha. Warum ist gut, dass wir dieses Wort beachten? Ich bin sicher nicht der Einzige, der, als Paulus dann vor Felix, wo er sich verantwortete und erzählte, plötzlich sagte, ich berufe mich auf den Kaiser, den Cäsar in Rom. Da habe ich gedacht, ja Paulus, wer gibt dir diese Freimütigkeit? Ich konnte nur so blöd fragen und denken, weil ich die Stelle noch nicht da drin hatte. Also konnte er sich mit Freimütigkeit vor Gott auf den Kaiser in Rom berufen. Also der hat ihm ja schon hier gesagt, du musst noch in Rom von mir zeugen. Kapitel 23. Was geschieht jetzt? Jetzt wird er hinabgeführt nach Caesarea von Jerusalem. Und da waren, glaube ich, 40 Mann. Die haben einen Schwur gemacht, wir essen und trinken nicht, bis wir den Paulus da umgebracht haben. Als sie hörten, Paulus wird von Jerusalem nach Caesarea runter. Geführt. Ergreifend zu lesen. Aha. Und das kam zu Ohren einer Verwandten von Paulus und schickte ihren Sohn ins Lager und hat das dem Hauptmann gesagt. Das Juden geschworen haben, nicht mehr essen zu trinken, bis sie Paulus getötet haben. Was macht er nun? Er befiehlt, machet 200 Kriegsknechte bereit, damit sie bis Caesarea ziehen, und 70 Reiter und 200 Lanzenträger. Von der dritten Stunde an in der Nacht. Und sie sollten Tiere bereithalten, auf dass sie den Paulus darauf setzen und sicher zu Felix, dem Landpfleger, bringen. Ist das nicht wunderbar? Während die Juden den zerreißen wollen, ordnet ein römischer Hauptmann eine ganze Kriegsmacht an. und Flüche über sie regnen lassen und so weiter, die hätten diese Schrift zerrissen und nicht fein säuberlich bis auf Buchstaben und Pünktchen aufbewahrt. Aber auch nur, weil Gott eine Narkose auf sie gelegt hat. Die sehen das gar nicht. Wir haben das Gesetz und wir sind das auserwählte Volk und so weiter und so weiter. So weiter. Und alle anderen sind unbeschnittene Heiden, das sind Hunde und so weiter. Das wollen wir dankbar anerkennen. Unter anderem sagt er dann in dieser Rechtfertigung noch, meine Schuld ist höchstens die, dass ich allem glaube, was geschrieben steht. Paulus, genau wie Jesus. Dann kommt die Verantwortung vor Felix und Paulus beruft sich auf den Kaiser. Vers 10, Kapitel 25. Paulus aber sprach, ich stehe vor dem Richterstuhl des Kaisers, wo ich gerichtet werden muss. Denn Juden habe ich kein Unrecht getan, wie auch du sehr wohl weißt. Vers 12 oder Ende 11. Ich berufe mich auf den Kaiser. Dann sprach Felix mit seinen Leuten und antwortete, auf den Kaiser hast du dich berufen, zum Kaiser sollst du gehen. Und so kam es dann, er hat sich auf das Erkenntnis des Kaisers berufen. Jetzt kommt er in ein Schiff und die Reise beginnt per Schiff. Und dann kommt jene einmalige Schiffsreise. Und da heißt es dann, als sie in einem gewissen Hafen dann Anker gelegt haben und überlegten, sollen wir hier überwintern oder gerade weiterfahren? Dann sagte Paulus zu dem Schiffseigentümer, zum Steuermann und Kapitän und Hauptmann, ich rate, hier zu überwintern. Denn wenn wir jetzt, die Fasten sind schon vorüber, spricht er, das, zu einer bestimmten Jahreszeit, wenn wir jetzt wegfahren, sehe ich, dass nicht nur das Schiff und seine Ladung untergeht, sondern auch unser eigenes Leben ist in Gefahr. Und es heißt dann so schön, sie aber, jetzt diese Fachleute wieder, wir haben von Fachleuten, Bauleuten gehört, diese Fachleute punkto Schifffahrt hörten nicht auf das von Paulus geredete Wort. Die wussten es ja besser. Lichteten die Anker, weil gerade ein sanfter Wind sich erhoben hatte, in der Richtung, wo sie fahren wollten. Liebe Geschwister, für uns praktisch, bitte, es ist nicht unsere Gott wohlgefälligste Haltung, wenn wir von Gott ein Zeichen fordern vielleicht, ob ich jetzt das oder jenes machen soll, und dann kommt so ein sanfter Wind in der Richtung, und dann, ja, also, jetzt nichts wie los. Nein. lieber dann still werden und sagen, Herr, ich weiß nicht, was jetzt das Richtige ist, ich darf jetzt das machen oder jenes. So schreibt Paulus, was immer edel, rein, wohlgefällig, lieblich, anständig ist, dem Sinne nach und das tut. Also, lieber Herr, ich mache jetzt das, und wenn es in deinen Augen nicht das Beste wäre, dann befehle ich mich einfach deiner weiteren Gnade an. Und dann kann man machen, was wir wollen, von all den wunderbaren Dingen. Das ist unsere Freiheit und Schönheit. Jetzt kennen wir ja die Schiffsreise, und ich gucke auf die Uhr. Wann hören wir auf? Jetzt dann gerade? Ne?
5 bis 10 Minuten.
Ja, das reicht gerade. Kaum fahren die weg, geht der Sturm los. Und ich mache es kurz. Um dieses Schiffes willen. 14 Tage und 40 Nächte, und 14 Nächte lang. Aber jetzt stelle ich die Frage, also jetzt sind Sie in einem Schiff. Haben wir hier nicht schon davon gesprochen, immer wenn ein Jude im Schiff ist, dann ist ein Sturm sicher. Sogar wenn der Herr Jesus drin ist. Und Paulus hat schon 3-mal Schiffbruch gelitten. Und also, ja. Aber jetzt ist ein wunderbarer Jude im Schiff. Jetzt frage ich, liebe Christen, aber ich sage das auch freimütig und möglichst liebevoll, die Frage, gibt es in unserer Christenheit noch gewisse Schiffe, denen man Kirchenschiff sagt? Und dann noch ein Nebenschiff oder zwei. Liebe Geschwister, das, was dieses Schiff erlebt, das ist genau das Bild vom Kirchenschiff. Hören die auf das Wort des Paulus? Die wissen es ja besser. Ahoi, da fängt es ja schon an. Hat Gott schon Stürme geschickt? Und was machen die dann? Eines nach dem anderen. Zuerst holen sie die Segel herunter. Das ganze Tackelwerk holen sie herunter. Gibt es in unseren Kirchen auch Tackelwerk? Da setzen ja gerade jeder Wind der Lehre ein. Ahoi. Oder Mull, hör lieber auf. Wird immer wunderbarer, unheimlicher. Geht weiter. Dann wird das Schiff umgürtet. Es drohte auseinanderzubrechen. Das reicht noch nicht. Dann werfen sie sämtliche Schiffsgeräte weg. Ins Meer. So, unter die Nationen. So. Und eines Tages gibt es nichts mehr anderes, als auch die ganze Weizenladung ins Meer zu werfen. Schade. Was heißt das? Weizen ist Brot Gottes, Wort Gottes, verloren, wirklich verloren. War das Saatgut, das der seltsame Sämann auf den Weg gestreut hat, war das auch verloren? Wieso? Hat doch keine Frucht gebracht. Aber da kamen doch die Vögel und haben es gepickt. Haben die Vögel was dagegen gehabt? Ist Gott auch für die Vögel gesorgt? Ist Gott auch für die Fische im Meer gesorgt? Oh, aber sowas haben die noch selten erlebt. Und dann gibt es ein Gotteswort, das heißt, lass dein Brot über die Wasser fahren. Großzügig. Und nach vielen Tagen wirst du es wiederfinden. Sehen wir? Immer dann, wenn wir sagen, verloren, verloren, fertig, nicht mehr, hoffnungslos, Verzweiflung, Schluss, hat Gott etwas umso Wunderbareres vor. So, jetzt bin ich schon in Apostelgeschichte 27 und da lesen wir. Jetzt merken die, dass ich ihnen Land naht, nach 14 Tagen und 14 Nächten. Als es aber Tag werden wollte, ermahnte Paulus alle, Speise zu nehmen und sprach, jetzt Achtung, heute ist der 14. Tag. Heißt das für uns auch etwa? Wann ist denn Passa? Unsere Festfeier und ungesäuerte Bosen. Am 14. Tag. Nach Neumond. Heute ist der 14. Tag, dass ihr wartend ohne Essen geblieben seid. Deshalb ermahne ich euch, Speise zu nehmen, denn dies gehört zu eurer Erhaltung. Ist das sachlich richtig? Bitte. Das ist bei uns auch der Fall. Wir, wenn wir im Glauben gehorsam gesund sind, sind wir die sachlichsten Menschen auf dem ganzen Erdboden. Wird alles, wie soll ich denn sagen, dekompliziert, nicht? Also, genau so. Ist zu eurer Erhaltung nötig. Denn keinem von euch wird ein Haar des Hauptes verloren gehen. In Arosa kam man mal an die Stelle, als der Adolf Heller noch neben mir war oder gesprochen hat. Und ich saß neben ihm. Wisst ihr, was er da gemacht hat? Hat er so liebevoll über meine Glatze gestreift und gesagt, oh, keine Hoffnung für Glatzköpfe. Keine Hoffnung für Glatzköpfe. Kein Haar von eurem Haupt wird verloren gehen. Und als er dies gesagt hatte, Achtung, nahm er und Brot genommen hatte, dankte er Gott vor allen. Was waren das für alle? 276 Seelen. Alle ganz fromme Leute. Alles. Alles andere. Alles andere. Ein Lumpengesindel und Kriegsmächte und Gefangene und Matrosen und. Ja. Dankte er vor allen. Und als er es gebrochen hatte, was ist hier geschehen? Brot brechen auf hoher See, in letzter Verzweiflungsstunde, mit was für frommen Leuten? Ist das, haben wir wieder einen neuen Blick ins Herz unseres Gottes? Und die 276 bedeuten gerade Erstlinge von jeder Sorte Sünden. Und dann wissen wir, das Schiff bricht zusammen. Guten Mutes geworden, nahmen auch selbst Speise. Wir waren aber in dem Schiff, alle Seelen, 276. Als sie sich aber mit Speise gesättigt hatten, erleichterten sie das Schiff und so weiter. Jetzt erst kommt der Weizen über Bord und ein Strand. So, was passiert? Schiff bricht vorn zusammen. Paulus sagt, wer schwimmen kann, rette sich schwimmend. Wer nicht schwimmen kann, nehme Bruchstücke vom Schiff und halte sich daran und rudere sich so ans Ufer. Und so kamen alle, ja, ohne ein Haar zu verlieren, am Land, am Strand an. Und das griechische Wort heißt Busen, Meerbusen. Der Busen des Altars. Schluss. Und so kamen, wurden alle gerettet auf den Strand. Und dann, was er erlebt hat hier, kommt eine Schlange und will ihn umbringen, schüttelt sie einfach ins Feuer, dann wissen alle, und was die Leute da auf Malta erlebt haben, wunderbar, er kommt ein Schiff, wieder mit Weizenladung von Ägypten, da steigt er ein und das Schiff trug das Zeichen der Dioskuren. Das ist das astronomische Wort für die Zwillinge, die zwei Sterne. Warum heißt das Schiff, trug das Zeichen der Dioskuren? Zwillinge, Sternbild der Zwillinge, ja, wer es noch nie gehört hat, der soll es jetzt einfach hören, ist, also hat Gott zu Abraham, als er die Sterne anschaut, also wird dein Same sein. Die Lagerordnung der 12 Stämme entspricht genau der Lagerordnung der 12 Sternbilder da oben und dem Stamme Benjamin ist das Sternbild der Zwillinge zugeteilt. Und zwar Zwillinge, die immer so sind. Gibt es das in der Bibel? Jakob und Esau zum Beispiel. Benjamin wurde geboren. Und was gibt die Mutter für einen Namen? Benomi, Sohn meiner Schmerzen. Und der Vater sagt sofort, nein, das ist der Sohn meiner rechten Frau. Ne? Schon so. Benjamin, gab es einen König Saul, war der aus dem Stamme Benjamin. Wie hieß sein Sohn? Jonathan. Saul war der Erzfeind und der Jonathan der Erzfreund von David. So können wir weiterfahren bis Christus und Satan. Die sind da dargestellt. Aber im Sternbild der Zwillinge sind die Untergruppen der große Hund, das sind die japhetitischen Nationen, und der kleine Hund, das sind die nicht israelitischen semitischen Nationen, und der Hase, das sind die hamitischen Nationen. Die Schwarzen, die Hamiten, die von den anderen Nationen verfolgt werden, die Hasen. So, bis mit heute, liebe Geschwister, jetzt kommt er in Rom an, und jetzt kann man Schluss machen. Was er da erlebt hat, kommt er ein eigenes, gemietetes Haus und kann da empfangen, wen er will, aber immer von zwei römischen Kriegsknechten, nicht bewacht, sondern geschützt, aber den Juden natürlich. Ist beides der Fall. Und jetzt schließe ich mit den Worten, dass Paulus aus dem Gefängnis in Rom in einem Brief schreibt. Ich weiß jetzt die Stelle nicht. Es grüßen euch die aus des Cäsars Hause, Nero. Was war also geschehen für ein Wunder? Erstlinge von den höchsten Herrschaften Roms. Weltmetropole der Nationen. Rom. Es grüßen euch die Geschwister aus des Cäsars Hause, aus seiner Familie und all seinen Beamten. Das waren die Erstlinge von Cäsars Hause. Das heißt, eines Tages sind alle Cäsaren und alle Römer und alle Nationen, alle wunderbar in Christo Jesu verherrlicht. Amen.